Es ist halt nicht genug, in sich zu gehen und zu träumen von der guten Welt. Auch ich habe Phasen gebraucht, wo ich mich nur unter Anführungszeichen mit mir selbst beschäftigt habe. Und auch das ist also für mich überhaupt keine Frage. Ich finde es einfach immer schade, wenn es dann dort für immer bleibt. Vor allem bei Menschen, die mit so vielen Möglichkeiten wie wir ausgestattet sind.
Tina Deutsch war bei mir im Podcast. Die Tina ist Mama, Unternehmerin, Impact-Entrepreneurin mit Schwerpunkt auf die Themen Climate, Entrepreneurship und Leadership und ein Mensch, den ich im letzten Jahr in einer gewissen Phase in ihrem eigenen Prozess als Coach begleiten habe dürfen. Tina ist nicht nur jemand, die sich intensiv mit sich selber und dem Leben auseinandersetzt, sondern die daraus auch was macht, die tut, die umsetzt, die anpackt. Und genau das ist das, was sie auch kritisch sieht in unserer Gesellschaft, dass die Menschen, die am fähigsten sind, die am privilegiertesten sind, sich es manchmal gemütlich machen in dieser Selbstreflexion, im Hinspüren, im sich selbst und dem Leben verstehen. Und genau da hat sie mich auch getriggert. Und genau deswegen habe ich es also spannend gefunden, sie in diesen Podcast einzuladen, um genau darüber zu sprechen, über wie viel Verantwortung haben wir, aber wo beginnt's, dass wir in die Überverantwortung gehen? In einer Zeit, wo wir so große Themen, Challenges und Krisen haben, wenn wir da rausschauen. Und ich habe ganz viel aus diesem Gespräch wieder auch für mich mitnehmen können und wünsche auch dir ganz viel Freude und Erkenntnisse dabei.
Meine Frage lautet, in Zeiten von so dramatischen gesellschaftlichen Umbrüchen, wie weit geht eigentlich meine individuelle Verantwortung?
Warum beschäftigt dich diese Frage?
Weil für mich eigentlich gar keine Frage besteht, dass ich irgendeine Form von Verantwortung habe. Aber ich tue mir manchmal schwer damit zu definieren für mich selbst und auch gesamtheitlich, wie weit diese Verantwortung geht. Weil wo man da die Grenze setzt, ist ja sehr fluide. Und manchmal kann ein sich einsetzen für die Welt auch an gesellschaftliche Grenzen stoßen, aber auch an individuelle. Also man kann sich selbst ausbeuten dabei und das ist nicht gesund. Und wie man das für sich gut definiert, wie weit man diese Verantwortung definiert, ist gar nicht so einfach, wo es so viel zu tun gibt.
Wann hast du in deiner Erinnerung begonnen, Verantwortung für ein größeres Ganzes zu übernehmen? Was ist das Erste, das dir da einfällt?
Also ich habe schon in der Schulzeit begonnen, Flyer zu verteilen für Tierschutzorganisationen oder im Studium Vereine gegründet, um Menschen zusammenzubringen oder mich für Diversität einzusetzen. Ich habe schon relativ lang im kleinen Rahmen Dinge gemacht und so ein bisschen experimentiert. Ich glaube, ich habe erst viel später verstanden, wie systemischer Wandel funktioniert.
Was war da in jungen Jahren dein Antrieb? Gab es da ein Vorbild? Gab es da einen Schmerz? Gab es da einen großen Traum, den du hattest?
Ich glaube, mein Antrieb ist ganz stark einfach mein Wertegerüst. Also dieses das sehr schnelle Erkennen von Ungerechtigkeiten oder zumindest von mir subjektiv empfundenen Ungerechtigkeiten und das sich einsetzen für Fairness. Und das kann ja in allen möglichen Facetten da sein. Sowohl in der eigenen Betroffenheit, die Gott sei Dank limitiert ist als sehr privilegierte Frau in Österreich, aber dann zum Beispiel als Frau im Wirtschaftsleben und in Führungspositionen doch sehr oft spürbar war und sich einsetzen für zum Beispiel Gleichstellung war dann relativ schnell doch ein wichtiges Anliegen. Und ich habe relativ früh eigentlich so Prozesse gemacht, also eine Coaching-Ausbildung gemacht, aber auch Prozesse, wo ich mir sehr reflektiert irgendwie Gedanken gemacht habe darüber, was meine Werte sind und warum das die sind und warum mir die wichtig sind. Und Fairness und Gerechtigkeit ist einer meiner Kernwerte. Und ich glaube, das hat mich immer sehr angetrieben.
Warum hast du diesen Wert stärker ausgeprägt, glaubst du, als andere Menschen oder viele andere Menschen?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ganz viel Vorbilder und wahrscheinlich schon eine Persönlichkeitsstruktur und ein sehr ausgeprägtes Empathiegefühl, also dieses Mitempfinden für andere. Ich habe letztens total wieder einen Post gelesen von einer Coach, die geschrieben hat, dass es empfehlenswert wäre, für viele Menschen mehr Romane zu lesen versus nur Sachliteratur, weil Romane Empathiefähigkeit stärken. Und das ist etwas, was ich schon gewusst habe, aber ich habe das schon vergessen gehabt. Und ich lese zum Beispiel extrem viel Fiction und beschäftige mich sehr mit anderen Lebensrealitäten und anderen Welten und bin mir meiner Privilegien sehr bewusst. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Grund dafür. Plus auch ganz viel herumgekommen zu sein in der Welt und viel, viel gereist zu sein. Und auch da wieder in sehr abgeschwächter Form habe ich durchaus schon auch erlebt, wie es ist, zum Beispiel in einem Land die Sprache nicht zu sprechen oder leichte Formen von Diskriminierung zu erleben, weil man wo nicht reinpasst. Und ich glaube, dass das natürlich auch dieses Ungerechtigkeitsbewusstsein noch einmal stärkt. Ja.
Deine Frage, die du mitgebracht hast, ist schön und sie ist groß. Und sie ist vor allem groß für viele Leader und LeaderInnen, die, an die gerade denke, bei uns im Impact Club, an dich, an Menschen in der Öffentlichkeit, aber auch gar nicht in der Öffentlichkeit. Also ich denke da gerade an meine Frau zum Beispiel, im ganz Kleinen oder eigentlich Großen, die sich gerade um 3 kleine Kinder hauptsächlich kümmert, in der unbezahlten Arbeit. Und das sind alles Werte, die du angesprochen hast, die Fairness, die Gerechtigkeit, die Empathie, das Miteinander, das da spürbar ist, wenn du darüber sprichst und das man ja wirklich spürt, wenn man dir zum Beispiel auf LinkedIn folgt, also dass du da mit vollem Herz und auch Mut rausgehst damit und gleichzeitig impliziert ja deine Frage, dass es da eine Grenze gibt, wo es dir selber nicht mehr gut tut, auf andere zu schauen oder wo es eine Grenze gibt, wo du einen Preis dafür zahlst.
Aber das ist ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Frage überhaupt richtig ist. Deswegen ist sie spannend. Weil das würde ja implizieren oder es impliziert in gewisser Weise, dass man sagt, je mehr man sich einsetzt, desto mehr macht man sich selbst kaputt. Und das stimmt ja nicht in der Form. Das ist zumindest bis zu einem gewissen Grad ein fiktiver Gegensatz. Es können sich Leute sehr, sehr stark, sehr, sehr fundamental für große Causes einsetzen und ein tolles, erfülltes, glückliches, teilweise vielleicht sogar entspanntes Leben führen und andere Menschen sind konstant gestresst und setzen sich gar nicht gesellschaftlich ein. Also das ist ja so ein Gegensatz, der nur teilweise stimmt, aber eben teilweise schon. Zumindest für Menschen, die sich alles sehr zu Herzen nehmen, was auf der Welt passiert. Und ich glaube, vielleicht ist da so ein bisschen der Knackpunkt, wie sehr man etwas an sich heranlässt, es auch zu seinem eigenen macht, zu viel vielleicht. Ich bin ja ein Riesenfan grundsätzlich von Love it, change it or leave it. Also entweder ich pack an und verändere es oder ich lasse es in Ruhe oder aber dieses sich über etwas aufregen oder sudern, jammern, das mag ich gar nicht, weder bei mir noch bei anderen. Und deswegen mag ich es zum Beispiel nicht, Dinge zu beobachten, die mir nicht taugen und dann nicht hinzugreifen. Und andererseits kann man nicht zu allem hingreifen. Und momentan erlebe ich aber ganz stark, dass ganz, ganz viele beginnen, immer weniger hinzugreifen, aus Schutz. Und das ist sehr verständlich und andererseits sehr gefährlich.
Das ist ein total schöner Reframe. Es heißt nicht me oder we, sondern es gibt vielleicht eine andere Frage, die darüber entscheidet, ob es zu viel ist oder man in die Überverantwortung geht oder auch in der Verantwortung einem schon zu nahe geht. Weil, und da lege ich noch was dazu, ich eigentlich genau das Gegenteil erlebe und die Bettina Ludwig sagt das immer so schön in ihren Keynotes und die war vor kurzem auch beim Impact Club und auch in diesem Podcast schon und die sagt immer, wenn aus dieser Frage, was kann ich erreichen oder was will ich erreichen, ein was kann ich geben wird. Und beide Fragen klingen eigentlich recht einfach und wenn man mal hingespürt, dann haben die ja ganz andere Energie, ganz einen anderen Antrieb. Und trotzdem gibt es auch bei was kann oder will ich geben, eine gewisse Grenze im Sinne von Load, aber auch, und da, das landet ganz gut bei mir, was du sagst, im Sinne von, wenn ich Gutes tue, wie sehr lasse ich das Schlechte bei mir landen oder wenn das Gute nicht ankommt oder zu dem führt, was ich mir eigentlich wünsche.
Ja, und wahrscheinlich ist ein Teilelement, gerade für viele und auch für mich, diese schiere, das Volumen und die Dominanz an schlechten Nachrichten und diese Ohnmacht, die dadurch entsteht, wo eben sehr schnell der Gedanke entsteht, das ist sowieso sinnlos, was ich tue. Also ja, was kann ich geben? Aber wenn ich gebe und merke, dass so viel parallel dazu zerstört wird, dann wann bringt dieses Geben dann noch etwas? Und für mich ist schon lang klar, es geht nicht um, was kann ich erreichen, sondern wie und wo und auf welche Art kann ich geben. Aber wenn man eben das Gefühl hat, dieses Geben ist so limitiert, weil, und vielleicht ist das dann noch eine zweite Frage, weil die Methoden, die von anderen angewandt werden, so viel dramatisch aufrüttelnder sind, wie sehr zwingt mich das vielleicht in meinem Geben auch noch viel größer zu denken. Weil sonst ist das immer ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und dann fühlt sich das immer so an, als würde ich sehr brav ein bisschen geben und ganz, ganz viele andere tolle Menschen auch. Und da gibt's irgendjemand, der mit so einem Schlaghammer daneben steht und in einem hundertfachen Tempo es wieder kaputt macht. Und da kommt dann diese nachgelagerte Frage, inwiefern müsste ich eigentlich das Äquivalent, nämlich den positiven Vorschlaghammer finden, der mit demselben Tempo oder derselben Schlagkraft gibt oder Gutes schafft.
Gibt es denn?
Ja, ich bin mir nicht sicher.
Also, gibt es einen positiven Vorschlaghammer?
ich weiß es nicht. Und es ist ja auch wieder ein schwieriges Bild zu sagen, man schafft einfach ein Gegengewicht, weil das ist so dieses Kämpfen. Aber wenn man sich zum Beispiel was hernimmt wie, sagen wir mal, KI, wo gerade sich so viel in so einer Geschwindigkeit aufbaut. Und dann kenne ich viele Menschen, die Angst haben, die das bedrohlich empfinden, die auch durchaus die Chancen sehen von der technologischen Entwicklung, aber die auch merken, wie viel Gefahr da drin steckt. Und die jetzt als Lösung erarbeiten oder finden, man muss mehr wieder irgendwie analoge Räume schaffen. Und dann aus einer Metaperspektive versuchend, das zu betrachten, sehe ich, okay, da gibt's ein paar, ich meine das gar nicht despektierlich, aber ein paar Eliten, die sich analoge Räume schaffen und in denen wieder zu sich selbst finden, während die Welt explodiert in der KI. Und das ist toll und gut und ich glaube, es tut auch uns oder diesen Menschen gut, diese analogen Räume zu finden, aber die meisten Menschen haben diesen Luxus gar nicht. Oder geht eben von ihrem Tageshamsterrad in ihr Abend-Netflix-Programm und scrollen sich durch die KI-gesteuerte Welt, und diese analogen Luxusräume helfen denen gar nicht. Und wie sehr muss man sozusagen zum Beispiel in diesem Fall, das ist jetzt nur ein willkürliches Beispiel, die KI selbst irgendwie instrumentalisieren, um dieses System zu brechen oder verbessern oder verbiegen oder zu nudgen in eine bessere Richtung, weil wenn ich quasi einfach einen Schritt zur Seite nehme, dann fährt dieser Zug halt immer schneller weiter. Und ich glaube, das ist so ein Bild, das für viele Systeme gerade irgendwie gilt.
Und ist so spürbar, wenn ich dir zuhöre und an viele Impact Leader in meiner Wahrnehmung oder Perspektive denke, wie wir so das Gefühl haben, die Zeit läuft davon, also oder es jagt uns was, so wie du den positiven Vorschlag haben gerade als metaphorisches Instrument nutzt. Und gleichzeitig habe ich verstanden oder nehme ich wahr, Krieg ist laut, und nämlich nicht nur den tatsächlichen Krieg, sondern auch wenn wir Krieg mit uns selber führen oder im ganz Kleinen mit der Nachbarin oder mit Mitarbeitern oder Kundinnen. Und Frieden ist leise. Und Krieg ist immer sehr schnell und gleich mal da. Und Frieden ist was sehr Langsames. Und es ist vielleicht nicht einmal das Gegenteil. Und gleichzeitig mehren sich die Krisen oder zumindest unsere Aufmerksamkeit auf große Krisen, und hat man so das Gefühl, jeder Tag, an dem wir nicht größere positive Veränderungen einleiten können oder das Negative abfangen können, verlieren wir. Und das ist genau das Spannungsfeld, in dem ich mich selbst vor allem, für mich kann ich es immer noch am besten spüren, aber ganz vielen, die bei mir dann im Coaching landen, spüren kann, was zu so einer inneren Zerrissenheit führt, von dem Wertegerüst, von dem du vorher gesprochen hast, das, was ich fühle, für das ich antreten mag, und diesem riesigen Monster, das da immer näher kommt und ziemlich und immer schneller wird.
Voll, also ich bin ein Riesenfan von Rutger Brechmann mit seiner Moral Ambition, der ja in Wirklichkeit, finde ich, sehr simpel und sehr gut sagt, im Idealfall kombinieren wir den Idealismus von AktivistInnen mit der Ambition, dem Ehrgeiz von UnternehmerInnen, und quasi sich eine gute, moralisch richtige Welt vorzustellen. Das ist erstens schwierig, weil was ist schon richtig und was ist falsch? Und zweitens, es ist halt nicht genug, in sich zu gehen und zu träumen von der guten Welt. Oft ist es auch nicht genug, dafür auf die Straße zu gehen. Oft hilft es aber, auf die Straße zu gehen oder andere Interventionen zu setzen, wenn ich sie systemisch denke, fast so, als wäre es ein Startup, fast so, als wäre es ein Unternehmen oder ein Produkt oder eine Idee, die ich skalieren möchte. Weil in Wirklichkeit ist ja auch gesellschaftlicher Wandel etwas, was man skalieren muss, damit es einen entsprechenden Impact hat. Also wie bringe ich ganz viele Menschen dazu, das zu hören oder zu denken oder zu ihre Handlungen zu verändern oder etwas einzufordern vom politischen System. Und ich finde, das ist eine ganz gute Kombination, diesen Idealismus mit dem Ehrgeiz. Und die Frage ist eben aber, wenn ich das tue und trotzdem immer das Gefühl habe, es ist zu wenig, wie oder wo sehe ich den Punkt, wo es sich gut anfühlt und wo es sich anfühlt, als wäre es eben nicht sinnlos. Ich persönlich komme eh einfach immer sehr stark zu der Conclusio, dass irgendwie Handlung das beste Mittel ist, um sich selbst vor der Ohnmacht zu schützen. Also Handlung ist für mich die beste Medizin, mit dem Wissen, dass es nie genug sein wird, weil was ist schon genug, aber der Weg ist das Ziel. Und ich merke sehr oft dann eigentlich, erstaunlich oft, in kleinen Handlungen, dass man sich zwar selber denkt, das, weiß nicht, hätte ich jetzt größer denken müssen oder da hätte ich noch mehr tun können, und dann kriegt man aber Feedback von anderen, die sagen, weil du das gesagt hast oder getan hast, oder von mir aus gepostet hast, habe ich mich getraut, da auch was zu tun. Also dieser Ripple-Effekt, den man auslöst, ich glaube, den unterschätzt man total oft und das ist auch echt schön, wenn der sichtbar gemacht wird von anderen und aufgezeigt wird. Und insofern, ich glaube, das ist wahrscheinlich so eine Endlosschleife im Kopf, die man als sehr wertegetriebener Mensch mit sich auch führt. Und das ist vielleicht auch einfach natürlicher Teil jeder Reise und jeder Person, die was Gutes in die Welt bringen möchte, dass man sich immer fragt, könnte ich noch mehr tun? Aber auf eine Art und Weise, wo man selbst auch, wo es sich nicht wie ein Kampf anfühlt und wo es sich nicht anfühlt wie etwas gegen jemanden oder gegen etwas, sondern für eine Welt, in der ich leben möchte. Und genau, ich glaube, das ist einfach eine Reise.
Lass uns mal ganz konkret werden. Wenn du sagst, wann ist es genug? Und jetzt bist du Mutter und jetzt bist du Unternehmerin und jetzt bist du Thought-Leaderin, Impact-Leaderin. Also du hast ganz kleine Kontexte, Umfelder, du hast ein bisschen größere und du hast auch die öffentliche Bühne. Wo ist es für dich jetzt gerade genug und wo merkst du, dass es dir nicht gut tut, weil es zu viel wird? Egal, ob du es, weil du es persönlich nimmst oder weil es qualitativ oder quantitativ, also zu intensiv oder einfach mengenmäßig zu viel ist, oder wo es nicht dein Spielfeld wird oder wo du eben merkst, das ist jetzt gar nicht mehr irgendwie die Energie des Spielens, sondern jetzt wird es einfach nur mehr Kampf und krampfhaft. Was heißt es gerade ganz konkret in deinem Alltag als Mama, Unternehmerin und Weltbürgerin?
Also für mich fühlt sich es eigentlich meistens dann als zu viel an. Also ich würde sagen, es sind eigentlich drei Ebenen. Das eine ist natürlich die Anzahl an Stunden. Das ist aber meistens eigentlich das kleinste Übel in meinem Stressuniversum. Also ich arbeite viel und ich habe viele quasi Baustellen, an denen ich unterwegs bin, aber ich habe das Gefühl, dass solange mir das Spaß macht oder ich eben spüre, dass ich einen Wert stifte und Impact habe, mir das nichts macht. Ganz im Gegenteil, mir macht das Spaß, was ich tue. Viel größer ist der zweite Punkt, nämlich erkenne ich irgendwie einen roten Faden oder irgendeine Logik und eine Zielgerichtetheit in dem, was ich tue. Also wenn ich sehr viele Dinge mache und da spüre ich keinerlei Synergieeffekte, ich erkenne nicht mehr eben den großen Sinn des Ganzen, ich spüre nicht mehr, wie die verschiedenen einzelnen Elemente einander befruchten oder worauf das einzahlt. Das ist wahrscheinlich das Allergrößte. Und das Dritte, würde ich sagen, ist schon so ein bisschen etwas wie Wertschätzung oder Appreciation. Und das kann in ganz vielen Facetten sein. Also das kann entweder sein, dass man das Gefühl hat, dass das, was man tut, irgendwie aufgeht, dass man dafür UnterstützerInnen findet. Das sind so Dinge wie, bewerben sich Leute für die Unternehmen, die ich baue, weil sie es so cool finden, oder kriege ich Finanzierung dafür, weil Leute finden, ja, ich möchte da Geld reinstecken. Oder eben kriegen meine Kommentare auf LinkedIn viele Likes oder Kommentare, oder bekomme ich Zuspruch nach einer großen Keynote versus ich muss die ganze Zeit kämpfen, um irgendwie gesehen zu werden für diese Causes, weil dann habe ich in der Startup-Sprache, würde man sagen, keinen Product-Market-Fit. Also dann ist irgendwas nicht ganz stimmig und dann muss ich dauernd krampfhaft irgendwen überzeugen von etwas und es flutscht nicht von selber und dann ist da irgendwie, dann passt der Puzzlestein nicht ins Puzzle. Und ich finde, das ist eigentlich fast der stärkste Stressfaktor, wenn man das Gefühl hat, man rennt am Stand. Und das ist natürlich nur bedingt etwas, was man beeinflussen kann, aber man kann es schon beeinflussen insofern, als dass man, also ich glaube, ich habe ein sehr großes Gespür dafür, wenn etwas off ist. Ich würde zum Beispiel auch nie sagen, keine Ahnung, stellen wir uns vor, ich renne monatelang um eine Finanzierung und alle sagen, ja, total spannend, aber gerade kein Geld. Also ich glaube, ich bin dann nicht jemand, der sagt, ich habe einfach so eine tolle Idee, aber niemand ist so nett und gibt mir Geld und die Welt ist unfair. Sondern ich würde mir einfach sehr, sehr oft in unterschiedlichsten Facetten die Frage stellen, was ist mit diesem Produkt oder der Idee oder dem Approach falsch und wie kann ich den immer, immer wieder tunen, bis es Klick macht und bis Leute sagen, jetzt verstehe ich voll, warum das urwichtig ist. Und dieses konstante Arbeiten an Vorgehensweisen, Ideen, Approaches, so bis es klickt, das ist einerseits total frustrierend und andererseits einer der schönsten Facetten vom Unternehmertum, wenn man diesen Punkt findet.
Also wenn deine Handlungen in Resonanz gehen.
Okay, man kann es auch so leicht sagen. Ja, genau. Dafür habe ich jetzt 5 Minuten gebraucht.
Beides ist total wertvoll, weil deine Ausführung, erstens spürt man, wie wichtig das ist, wie viele Gedanken da reinflüssen, wie schöne Worte du dafür verwendest. Und gleichzeitig finde ich, dreht sich gerade oder schließt gerade wieder ein Kreis hin vom Ich zum Wir. Also dann, wenn, und da kann ich ja rennen und da kann ich ja kämpfen, aber da ist jemand an meiner Seite oder da reicht mir wer die Hand und sagt, ich verstehe dich, ich sehe dich, das macht Sinn. Also es muss noch nicht mal ein anderer Mensch sein, das kann auch, was auch immer, eine höhere Führung sein oder manche nennen das Purpose. Da kann ich auch mal allein rennen. Also ich habe die letzten 15 Monate zum Beispiel ganz viel Zeit alleine mit meinem neuen Buch verbracht, wo ich auch viel allein war, aber wo ich immer das Gefühl gehabt habe, okay, das kommt jetzt von mir, aber erstens nicht einmal nur von mir, weil das sind all die Erkenntnisse und Learnings, die ich in den letzten Jahren sammeln habe dürfen, von so vielen spannenden Lebensgeschichten und Transformationen. Also selbst da kommt das Wir vor und die Idee ist ja, dass das Menschen in die Hand kriegen und dass die da von einer anderen Perspektive einmal über ihr Leben nachdenken oder auf sich schauen oder einen nächsten Schritt in ihrem Leben machen. Und am Ende des Tages, und ich sage das deswegen jetzt so kurz und knackig, weil ich weiß nicht, ob du den Hartmut Rosa kennst, das ist ja ein bekannter deutscher Soziologe und den kenne ich noch gar nicht so lange, aber gefühlt jetzt schon Ewigkeit, weil wir uns so intensiver mit ihm beschäftigt haben bei uns im Impact Club und letztens in München ein Event dazu gehabt haben. Und der sagt ja, es gibt so 4 Elemente. Schauen wir mal, ob ich es hinkriege, ob ich gut aufgepasst habe. Aber das erste ist im Sinne von, da gibt es etwas, was mich berührt. Es kann auch ein Baum sein, das kann ein Mensch sein, das kann ein Keynote sein, das kann ein LinkedIn-Post sein, das kann sein, dass man wer zuhört, das kann ein stiller Moment sein, aber es berührt mir was. Das zweite Element ist, es verändert etwas in mir. Also es ist nicht nur so, zack, passt Erkenntnis kognitiv, sondern da tut sich was in mir. Und das muss man noch nicht einmal bewusst sein, aber ich spüre es, das verändert was. Dann das dritte ist, dass du darauf antworten kannst, also dass du, wenn wir an der Handlung setzt, selber die Möglichkeit hast, darauf zu reagieren, auch wieder eine Handlung zu setzen. Und das vierte ist, und das finde ich fast das Spannendste an seiner Resonanztheorie, ist die Unverfügbarkeit. Und das ist, glaube ich, jetzt spannend auch für dich und mich und viele, die uns zuhören, dieses Impact kreieren, sobald es zum Erzwingen wird, sobald wir Dinge übers Knie brechen wollen und wenn es meistens dann für uns selber und oft auch für andere richtig anstrengend wird, weil es so kopflastig ist, so aus einem Kontrollwunsch als Gegenentwurf zu der Ohnmacht, die du vorher beschrieben hast. Und er beschreibt, in dieser Unverfügbarkeit steckt so fast Magie drinnen, weil es nicht nur von dir kommt zumindest, weil da was führt, weil da wer anderer mithilft, weil es da irgendeine Kraft oder einen Menschen oder ein Ding gibt, das dir zur Seite steht, materiell oder immateriell. Und deswegen habe ich das gerade so sehr gefühlt, diese Handlungen, diese Tina, die rennt und kämpft und spielt und tut und unternehmerisch aktiv ist. Und wenn dann Menschen sagen, hey, das kommt an, Tina, das berührt mich, das bringt mich zum Nachdenken, dann können wir 100 Stunden arbeiten in der Woche, vielleicht nicht jede, aber dann kommt eine Energie zurück, dann wird es ein Kreislauf. Und der, glaube ich, ist so wichtig, dass man nicht allein da kämpfen an der Spitze, aber auch nicht so vorn wegpreschen, dass andere nicht mehr mitkommen. Und viele von uns oder von uns, von Menschen, die Führungsverantwortung tragen, die sind ja dann oft diesen einen Schritt voraus, was ja wichtig ist, um einen Raum einmal aufzumachen, damit man sich ja anhalten kann. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich kann mir das gut vorstellen, fühlst dich genau da oft sehr einsam, wenn es eineinhalb oder zwei Schritte voraus sind, weil du nicht mehr wirklich Teil des Wir bist. Und ob das jetzt dein eigenes Team ist oder sogar deine Familie sein kann in manchen Momenten oder eben dieses große Ganze, das ist, finde ich, der Spagat, der hohe Kunst ist, das so hinzukriegen, im Sinne von als Leader, Leaderin voranzugehen und gleichzeitig Teil des Wir zu bleiben.
Voll, und gleichzeitig hast du das ja mit deinem Impact Club, finde ich, sehr schön vorgelebt. Das ist teilweise in jedem Fall irgendwie eine einsame Rolle manchmal, und man kann das natürlich sehr gut abfedern, indem man mit anderen, die in ähnlichen Situationen sind, sich austauscht. Und außerdem spielen wir ja alle auf ganz unterschiedlichen Bühnen unterschiedliche Rollen. Und ich finde, auch das ist extrem befruchtend. Also ich bin in manchen meiner Rollen ganz vorne dabei und in anderen ein Lehrling. Ich versuche auch immer, neue Dinge zu lernen, und dann mache ich einen neuen Sport und dann kenne ich mich überhaupt nicht aus, oder ich gehe einen, weiß nicht, Tanzkurs und lerne irgendeinen neuen Schritt und komme mir vor wie der letzte Beginner. Und ich finde, das ist sehr hilfreich, immer an Dingen zu arbeiten, die man gar nicht kann, und in anderen Sphären der oder die Expertin zu sein. Aber es stimmt sicher, wenn man sehr exponiert ist in manchen Rollen, dann hat das auf der einen Seite extrem schöne Elemente, weil man natürlich Menschen inspirieren kann, Menschen mitnehmen kann, Menschen motivieren kann. Und auf der anderen Seite fühlt sich schon, muss ich zugeben, auch manchmal wie ein Druck an, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, nur weil du das jetzt gesagt oder geschrieben hast, war meine Woche wieder positiv aufgeladen. Auf der einen Seite ist das toll, und auf der anderen Seite denke ich mir, oh Gott, das ist jetzt irgendwie schon eine ziemliche Verantwortung. Und ich finde, das ist auch eine totale Balance, das Klassische, ich bin Führungskraft, ich gehe in mein Montagmorgen-Meeting und ich weiß, wenn ich das jetzt mit positiver Energie auflade, dann zehrt vielleicht ein ganzes Team von dieser Energie, und auf der anderen Seite fühle ich aber vielleicht gerade keine positive Energie. Und wenn ich jetzt authentisch und vulnerable und sein will, und dann gehe ich mit meiner authentischen Negativenergie da rein, dann lade ich ein ganzes Team negativ auf. Ist das das Richtige? Und also einfach das Wissen um diese Vorbildwirkung und diese Balance zu finden, ist oft, finde ich, gar nicht einfach. Aber ja, am Ende des Tages ist es für mich zumindest am zielführendsten, sehr ehrlich einfach zu sein. Also eines meiner allerliebsten Instrumente im Leben ist das, oder Instrumente hört sich sehr erzwungen an, aber ist das Offenlegen, das einfach Ansprechen, wenn man merkt, dass irgendwas off ist, oder wenn ich in der Situation bin, wo ich mir denke, ich fühle mich gerade echt nicht gut, aber habe irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt positiv sein, genau das einfach zu sagen. Und das löst, finde ich, erstaunlich oft Dinge dann gut auf.
Ja, und in den seltensten Fällen sagen die Leute, Tina, was ist mit dir los? Du bist ja die Leaderin unserer Truppe, sondern sagen, genau. Ach, endlich sprichst du es auch mal aus, mir geht es auch nicht gut, oder? Oder du bist ja auch nur ein Mensch. Also das ist der spannende, schmale Grat, den du gerade beschreibst, zwischen Verantwortung und Überverantwortung. Und das ist oft so klein sichtbar, der Unterschied vom Außen, aber innerlich, je nach, wie viel Energie habe ich gerade, was sagt mein Biorhythmus, wie haben meine Kinder geschlafen, in meinem Fall zum Beispiel gerade, macht es einen anderen State, logischerweise. Und das darf sein. Und das, was du sagst mit der Verletzlichkeit, das erlebe ich ganz, ganz oft, dass genau das Vertrauen bildet. Und Vertrauen aber eine extrem schöne Basis wiederum dafür ist, gemeinsam Impact zu haben. Und nicht das alles alleine zu schaffen oder immer die Kontrolle haben zu können. Lass uns mal sammeln, Tina. Auch die schöne Frage. In Zeiten der großen Umbrüche, wie weit geht meine individuelle Verantwortung? Was würdest du da jetzt zusammenfassen? Was haben wir darauf gesammelt? Was ist dir wieder bewusst geworden? Wo hast du eine neue Perspektive drauf gekriegt? Was ist noch offen?
Ich glaube, für mich ist das Wichtigste in der Reflexion, dass mehr Verantwortung übernehmen nicht automatisch mehr Arbeit oder mehr Stress oder mehr sich selbst aufgeben bedeutet, sondern dass das kein Gegensatz ist und es zielführender ist, sich zu überlegen, wie kann ich den größtmöglichen Impact haben, auf eine Art und Weise, die mir selbst auch Energie gibt. Und vielleicht auf die Tätigkeiten fokussieren und auf die sozialen Umfelder fokussieren, die mir Energie geben. Weil dann kann wahrscheinlich mein gesellschaftlicher Impact unendlich groß sein und ich kann gleichzeitig ein erfülltes und nicht stressiges Leben haben. Also für mich ist das eigentlich die größte Erkenntnis, das gar nicht so nebeneinander zu stellen, sondern mehr miteinander zu denken und dass es auch eben nicht immer um Zeit geht, sondern sehr viel um Energie geht. Energie im Sinne von Lebensenergie und welche Arten von Interaktionen, Räume, Tätigkeiten laden mich auf und welche drainen mich.
Darf ich es wieder in einem Satz zusammenfassen?
Unglaublich gerne, du machst es so nicht, schön.
Nicht, dass ich alles sagen würde und schon gar nicht glaube, immer damit recht zu haben, aber das, was du gerade geschrieben hast, ist so schön, weil es hängt als ein Post-it da auf meinem Screen, den du jetzt nicht sehen kannst. Ich habe immer so 1 bis 3 Sätze auf meinem Screen picken, die mir gerade wichtig sind, aber vor allem in die ich gerade hineinreifen darf, die gerade anklopfen. Und einer davon heißt, mein Sein ist mein größter Hebel für Impact. Und ist nicht der einzige, aber ich fühle, dass das zumindest aktuell in meinem Leben der mit dem größten Potenzial hat, weil ganz oft heißt es nicht, mehr Stunden arbeiten zu müssen, ganz oft heißt es nicht, nur schlauer zu sein oder mehr zu reden, sondern zuzuhören, da zu sein, meine Wahrheit zu sprechen. Die darf auch mal mutig sein, die darf anders sein, vor allem dann, weil ich es wirklich fühle, wenn es aus dieser Seinsqualität herauskommt. Und dann merke ich, dass das A kein energiezehrendes Tun ist, wenn es aus diesem Sein, man könnte auch sagen aus diesem Wert heraus, aus unseren wichtigsten Werten heraus ist. Und zweitens, dass ich mit weniger Stunden auskomme, tatsächlich, weil dieses Sein eine gewisse Balance braucht in meinem Leben und im Sinne von, da muss mir gut gehen, damit ich überhaupt bei mir sein kann und klar und authentisch und integer und nicht abgelenkt von Leuten, die da gerade laut schreien oder an mir zehren.
Voll, und ich hoffe, es ist okay, wenn ich das jetzt noch ergänze.
Unbedingt.
Mit meinem Blick da drauf, weil ich unterstreiche das alles, was du sagst, abgesehen davon muss ich das ja nicht, weil das ist ja dein Sticker auf deinem Screen. Aber ich würde das alles sehr ähnlich sehen und gleichzeitig, glaube ich, gibt es eine gewisse Gefahr aktuell, die ich zumindest bei sehr vielen Menschen wahrnehme, und vielleicht ist das nicht fair, aber so kommt es manchmal bei mir an, dass dann passiert, dass ich bei dem, zuerst muss mir selbst gut gehen oder nicht zuerst, aber es muss mir selbst gut sein und ich muss in meinem Sein die Energie finden und dass es dann stehen bleibt und dass das nicht mehr zurückfließt oder kein sprechendes Gefäß ist mit dem da draußen. Also manche würden es auf gesellschaftlicher Ebene als das neue Biedermeier beschreiben, von dem viele, glaube ich, schon gehört haben, aber es ist so, die Welt ist so groß, so stürmisch, teilweise so furchtbar, zumindest in dem, was wir die ganze Zeit wahrnehmen und womit wir konfrontiert werden, dass ich mich zurückziehe und sage, ich muss mich um mich selbst kümmern, um hier nicht zu verenden, sozusagen. Und du hast was sehr Elementares gesagt, nämlich um trotzdem noch einstehen zu können für Themen oder die Wahrheit sprechen zu können oder meine Wahrheit sprechen zu können. Und das, finde ich, ist ein elementarer Punkt, weil wenn es davor stehen bleibt und ich quasi in all dem Wahnsinn nur noch in den Selbstschutz gehe, ohne dann aber daraus was zu machen, dann ist das, glaube ich, wirklich gefährlich, weil ich kann es zwar nachvollziehen, dass dieser Schutz notwendig ist, es ist besser, sich selbst zu schützen, als zugrunde zu gehen in dem Wahnsinn, das ist klar. Aber ich glaube, wir sind gerade in einer, vielleicht kann man das auch immer sagen, aber ich empfinde die aktuelle Weltlage so, dass es sehr wichtig ist, dass die Menschen mit einem gesunden Wertegerüst sich auch einsetzen und aufstehen und sich nicht in den Rückzug begeben, auch wenn es aus Selbstschutz ist. Und das finde ich total spannend. Wie kann ich zu diesem Sein, diesem gesunden Sein finden und diese Stärke dann aktiv einsetzen für das Gute und nicht im Sein stecken bleiben quasi.
Genau. Und deswegen, und jetzt lass uns ganz konkret und offen sprechen an dieser Stelle, ich finde es herrlich, dass wir da gerade landen, weil vor einem Jahr, also ich weiß nicht, wann wir uns das erste Mal gesehen haben, aber ich habe die auf jeden Fall vorher immer wieder auch schon wahrgenommen. Und vor ein paar Wochen war das der Tag der Frau oder der Gleichberechtigung, wo du einen Poster geschrieben hast und mich unter anderem markiert hast, wo ich mit meinen drei Lieblingsfrauen unterwegs war, aber gleichzeitig nichts gepostet habe zu dem Thema. Kann ich das sagen, dass auch da wieder Sein und Tun in meinem Versuch nicht das Gegenteil ist? Also nicht der Widerstand. Ich muss mich jetzt für Sein entscheiden, auch für die Yogamatte oder für die Meditationshöhle. Oder ich muss jetzt kämpfen für all diese wichtigen Themen. Und was da spannend ist, dass ich eine Phase in meinem Leben gehabt habe, nach meiner Profifußballkarriere, wo ich jahrelang wirklich viel Seinsoasen gebraucht habe, einfach nur um Batterien aufzutanken, Trauma zu heilen, mich bewusst zurückzuziehen aus der Öffentlichkeit, weil ich ganz oft und vor allem zwei, drei Mal meine Meinung gesagt habe, öffentlich in einem sehr schwierigen Business, wo ich richtig abgekriegt habe, also Shitstorms, dass ich Tage sowieso nicht, aber Nächte auch nicht gelaufen habe und ich habe es gebraucht, ich habe diese Höhle gebraucht. Mhm. Und gleichzeitig vor einem Jahr haben mich Menschen wie du noch sehr getriggert im Sinne von, ja, sein eh nicht, aber tut's endlich einmal, ich sage jetzt sehr banal, in der Übersetzung, wie es bei mir ankommen ist. Es ist natürlich viel ganzheitlicher, wie du das meinst. Und spannend ist, ich bin jetzt seit 12 Jahren selbstständig und vor 6, 7 Jahren habe ich begonnen mit Coaching und den Impact Club dann zu gründen. Und ich bin an einer Stelle gelandet vor einem Jahr ungefähr, wo ich sehr safe bin. Finanziell safe, es ist unser drittes Kind gekommen und alles wird dafür sprechen zu sagen, schier aber ruhige Kugel. Und ich war vor kurzem Tennis spielen und ein guter Freund von mir sagt, Peter, jetzt startest du schon wieder was Neues. Was ist denn mit dir los? Jetzt mach deine One-on-One-Sessions, da kannst du mich um 3 in der Früh aufwecken und ich bin da, ich bin präsent. Und gleichzeitig ist die letzten Monate, das ist viel mehr Energie, aber die halt auch jetzt auch in Formen fließt, wieder neue Projekte zu starten, im Sinne für Hebel, für Impact, Menschen dabei zu unterstützen, die mit ihren Projekten oder neuen Projekten wieder was bewegen in dieser Welt. Und das muss nicht immer weltrettend sein, aber es muss von einem positiven Wert und von einer eigenen Geschichte heraus in die Welt fließen dürfen, dass es auch für andere was bewirkt. Und da merke ich wieder, nämlich jetzt komme ich zurück zu dem, was ich sagen will, und siehst, ich kann auch lang ausschweifen, für etwas, wo ein Satz eigentlich reicht und dann doch wieder nicht auf meinem Screen ist, gerade wegen meinem Sein, könnte ich jetzt gerade 100 Stunden arbeiten, ich tue es nur deswegen nicht, weil ich 3 kleine Kinder habe, aber ich sitze auf einmal wieder Abende und teilweise auch Nächte, die letzten Wochen in meinem Buch, das ist jetzt endlich fertig, jetzt an diesem Projekt, jetzt in 2 Wochen startet ein neues Format, weil ich fühle, das fließt durch mich durch und es war teilweise richtig anstrengend, das einmal zu gebären und jetzt zu starten, aber gleichzeitig kommt die Energie wieder zurück. Genau das, was du vorher gesagt hast, da sagen Menschen ja, da vertrauen mir Menschen, da gehen Leute mit mir auf die Reise, die noch nicht genau wissen, weil ich es auch nicht weiß, was uns da genau erwartet, weil man es ja gar nicht wissen kann. Aber ich bin in Verantwortung für einen Rahmen und das ist meine große Antwort gerade auf deine Frage heute. Wo endet meine Verantwortung? Ich in meinen Spielfeldern bin verantwortlich für den Rahmen und für das Team. Also ich spüre hin, wer bereit ist, so eine Reise anzutreten, aber nicht nur für sich selber, sondern da einer Community was zu geben. Und da gibt es Regeln, die wir gemeinsam definieren, auf die ich sehr genau schaue, wir Schiedsrichter. Und auch, dass das Spielfeld gut geschützt bleibt. Da dürfen leider zuschauen, aber da spuckt jetzt keiner eine, wie es manchmal in einem Fußballstadion passiert oder wie Becher geworfen werden. Da gibt es ja wilde Geschichten, zum Beispiel beim Wiener Derby. Das ist meine Verantwortung. Aber was diese Spieler daraus machen und um deren Projekte jetzt 10 andere Menschen oder 1 Million erreichen und ob das Umsatz bringt oder nicht, komplett ihre Verantwortung. Ist es für mich leicht? Nein, natürlich nicht, weil mir die Menschen am Herzen liegen, weil mir die Projekte, die die schon machen oder vorhaben, weil das wirklich spannend ist, weil ich wirklich fühle, dass das ein Potenzial hat für Impact, aber das ist nicht mehr meine Verantwortung. Und da ist meine Gratwanderung, oder da geht es darum, den Sweet Spot zu finden. Und trotzdem, letzter Satz dazu, fließt gerade ganz viel Tun, gerade deswegen, weil ich immer mehr mit meinem Sein connecten kann, aber natürlich auch meine Batterien aufgeladen habe, die letzten Jahre durch ganz viel Selbsterfahrung, Coaching, früher Therapie und weiter dranbleiben. Und ich glaube, das darf und muss jeder für sich selber entscheiden, je nach Phase auch im Leben. Und habe ich Kinder oder nicht? Wie groß, wie sehr brauchen wir die oder nicht? Und was ist das Feld? Und ich nenne das gerne auf dieser Transformationsreise von From Pain to Purpose, wo ich vielleicht sogar so einen gewissen Schmerz, das kann ein Kernwert in meinem Leben sein, aber ganz oft hat der mit einem Schmerz in unserem Leben zu tun, den wir dann zu einem Schatz verwandeln, indem wir was tun. Aber weil wir da vorkommen und weil es uns wirklich wichtig ist.
Voll, und ich glaube, es sind da viele Facetten sehr wichtig von dem, was du sagst. Ich finde, das eine ist die Spielwiese und das Spielfeld muss jeder für sich selber abstecken. Und erstens, welches das ist, aber auch wie groß es ist. Und das sollte und darf niemand anderer be- oder verurteilen, weil das auch, das ist so subjektiv und das ist auch natürlich von individuellen Präferenzen, aber auch Kompetenzen und vielem anderen abhängig. Das zweite, finde ich, was sehr wichtig ist, von dem, was du gesagt hast, ist, dass das ja, das hat alles zeitliche Komponenten und manches läuft nicht gleichzeitig, sondern nacheinander ab. Also man kann mal jahrelang mit dem alleinigen Sein sich beschäftigen, um Batterien aufzuladen oder warum auch immer, um dann vielleicht nachher mit entsprechend mehr Energie wieder loszustarten für andere Themen. Das ist auch überhaupt keine Frage. Ich bin sicher ganz anders und dann doch ähnlich in auch so Situationen gewesen, wo ich einfach gesundheitlich dramatische Implikationen von zu viel Engagement, zu viel Arbeit etc. mitgetragen habe. Und auch ich habe Phasen gebraucht, wo ich mich nur unter Anführungszeichen mit mir selbst beschäftigt habe. Und auch das ist also für mich überhaupt keine Frage. Ich finde es einfach immer schade, wenn es dann dort für immer bleibt. Vor allem bei Menschen, die mit so vielen Möglichkeiten wie wir ausgestattet sind. Aber auch wenn das jemand entscheidet, ist das eine individuelle Entscheidung. Das ist auch keine Frage. Dass dich das triggert oder getriggert hat, manchmal kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn jemand sagt, ja, es darf halt nicht bei der Selbstbeschäftigung bleiben, man muss sich dann schon auch einsetzen für die Gesellschaft. Genauso umgekehrt, glaube ich, passiert es mir manchmal, dass es mich triggert, wenn ich das Gefühl habe, ich setze mich für so viele Themen ein, weil ich glaube, dass es so wichtig ist, dass Menschen wie wir mit Privilegien tun, weil wer, wenn denn nicht wir? Und dann nehme ich Menschen wahr, die sehr, sehr viel Zeit damit verbringen, an und mit sich selbst zu arbeiten, und ich das Gefühl habe, das führt über sehr lange Zeiträume zu nichts im Außen. Natürlich ist das judgy und natürlich kenne ich nicht von jedem die individuelle Historie und ich reiß mich auch sehr am Riemen, irgendjemanden zu verurteilen, den ich nicht genau kenne, selbst wenn ich jemanden genau kenne. Who am I to judge? Jeder muss das für sich selbst rausfinden. Aber ich glaube einfach ganz fest daran, dass jeder in seinem Möglichkeitsraum, der sehr subjektiv ist und sehr individuell ist, versuchen sollte, seine Möglichkeiten auf dieser Welt einzusetzen, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Und das können minimale Kleinigkeiten sein. Und wenn das gar nicht passiert, finde ich es traurig und ist mit meiner Art, die Welt zu sehen, schwer vereinbar, aber selbst dann versuche ich es nicht zu beurteilen oder zumindest mein Urteil bei mir zu lassen, weil ganz ehrlich, es muss jeder das für sich selbst entscheiden.
Voll schön, Tina. Was ist bei dir jetzt noch da, so gegen Ende dieses Gesprächs? Was ist da noch wichtig?
Ich finde den letzten Teil unserer Konversation insofern sehr spannend, weil ich schon das Gefühl habe, dass sehr viele Menschen, die ein ähnliches Wertegerüst haben, die sich für ein gutes Leben für alle einsetzen, die an Gleichberechtigung glauben, die an Fairness glauben, dass die sich sehr viel damit beschäftigen, die Nuancen der Ausprägung all dieser Werte zu besprechen und auszuhandeln. Fast mehr als zu besprechen, wie wir uns alle auf den Buckel hauen und noch viel stärker unseren gemeinsamen Impact verstärken. Das finde ich gerade eine interessante Beobachtung, die ja mich jetzt ein bisschen beschäftigen wird. Auch jetzt nicht per se völlig neu ist, aber es gibt sehr viele Nuancen von gut und es gibt sehr viele Nuancen von positivem Impact. Und eigentlich sind die aber alle recht nah beieinander. Und es gibt so viel zu tun, dass noch viel fundamentaler, nicht fundamentaler ist, aber wo wir uns eh alle einig sind. Und ich finde immer, ich bin ein Riesenfan von Kräftebündeln und von Win-Win-Situationen finden und von das, was wo man sich einig ist, übereinander legen und dann in eine Richtung laufen. Und das fände ich cool, wenn wir alle das noch viel mehr tun. Weil es gibt dir genug zu tun.
Ich finde, du hast gerade eine richtig schöne Antwort dazu gelegt auf die Frage, wie weit geht meine individuelle Verantwortung? Das, was bei mir jetzt ankommt, bei dem, was du am Ende gesagt hast, ist, ja, mein Sein, daraus mein Tun, aber gleichzeitig damit nicht Recht haben zu müssen.
Ja, toll.
Und den anderen so sein zu lassen und gleichzeitig darauf zu vertrauen, dass du andere Menschen berühren wirst, inspirieren wirst, unterstützen wirst, unterstützt wirst, inspiriert wirst, im Sinne von Schüler, Schülerin und Lehrer, Lehrerin zugleich in jedem Moment. Es geht nur um die Haltung, die wir haben zu diesem Leben. Und abschließend kann ich da sagen, ich war gestern kochen im Kindergarten bei uns, unsere Luisa und 24 Kinder, und das ist definitiv mein Lernfeld. Also sobald ich da ohne Thermomix ausgestattet für 25 Kinder kochen muss, die radikal ehrlich sind und wo ich die ärgsten Anfängerfehler wieder mal gemacht habe, wo ich schon so oft dort gekocht habe, zum Beispiel die Gemüsebrühe vergessen für die Suppe, für die Zucchinisuppe, die dann gar nichts schmeckt. Genau, dafür war das Linsental ist weggegangen, aber ich weiß nicht, ob es einfach so viel Hunger gehabt hat oder ob das geschmeckt hat. Also, was ich damit sagen will, ist, Schüler und Lehrer zugleich, Impact starts at home, und es gibt so viele schöne Formen und Möglichkeiten, auch in den ganz kleinen oder scheinbar kleinen Akten im Leben, im Service zu sein für andere.
Auf jeden Fall. Vielen Dank.
Was war dein Lieblings, sag uns zum Abschluss nur, was war dein Lieblings kleiner Impact-Akt, was in letzter Zeit in deinem Leben, vielleicht in der Familie oder in der Firma oder bei Freunden, Freundinnen, den du bekommen, gegeben, geteilt hast?
Weil du das jetzt als Beispiel genannt hast mit dem Kochen. Wir haben vor kurzem bei uns in der Organisation gemeinsam beschlossen, dass wir mehr miteinander essen und kochen möchten, und haben zu Weihnachten, haben alle ein Rezeptbuch bekommen, alle individuell ein anderes, je nach dem, was so die jeweiligen Vorlieben sind, und jetzt haben wir immer einmal im Monat ein gemeinsames Essen im Kalender und immer eine andere Person, die für alle anderen kocht, und der Erste, der gekocht hat, hat ein dreigängiges Lunchmenü gekocht, mega sophisticated, mit so einer Liebe und so einer Hingabe, und es waren alle so perplex und es war so ein Festmahl. Und ich finde, zu sehen, wo, wenn man solche Dinge macht und dann wird das nicht nur so ernst genommen, sondern mit so einer Leidenschaft gemacht, sodass sich alle so gefreut haben. Und es war einfach so eine schöne, ja, ich glaube 1,5 Stunden mit Erklärung, aus welcher indischen Region dieses Gericht jetzt kommt. Und also das sieht man wieder, solche in dem Fall wirklich analogen Community-Räume, wo man sich umeinander kümmert, sind einfach die schönsten. Also das hat mich sehr berührt.
Voll schön. Und die Liebe, das wichtigste Zutat.
Genau.
Voll schön. Danke, Tina. Schön, dass du da warst.
Ich danke dir.
Eine meiner größten Erkenntnisse aus dem Gespräch mit der Tina war, Verantwortung zu übernehmen heißt nicht automatisch, dich selbst aufzugeben. Und eigentlich genau das Gegenteil. Impact entsteht genau dort, wo unser Sein und unser Tun zusammenpassen. Da, wo du nicht gegen die Welt kämpfen musst, auch nicht gegen irgendwelche Krisen ankämpfen musst, sondern wo du aus deinem Inneren und aus deinen Werten heraus handelst. Und das mit einer Energie und nicht aus einem Dauerstress heraus. Aus einer Verbundenheit und nicht aus einer Verbissenheit. Was war es bei dir? Was hat dich berührt? Was hat dich inspiriert? Was nimmst du ganz konkret aus diesem Gespräch für dein Leben mit? Und wo stehst du eigentlich gerade in deinem Leben? Wenn die Fragen wie diese beschäftigen, wer bin ich wirklich, was ist meine Verantwortung in meinem Leben, was kommt nach dem Erfolg in meiner ersten Halbzeit und was könnte es da werden in dieser zweiten Halbzeit, dann habe ich jetzt nur was für dich, nämlich mein frisch gedrucktes Buch. Mein Buch, Deine zweite Halbzeit vom Erfolg zum Impact, ist endlich im Handel. Endlich, weil dieser Prozess immer auch ein bisschen Himmel und Hölle zugleich ist, auch bei meinem vierten Buch immer noch. Und gleichzeitig bin ich so froh, dankbar und ziemlich stolz, dieses Werk jetzt mit dir teilen zu können. Also wenn dich Fragen wie diese beschäftigen, dann findest du den Link zum Buch auf meiner Website oder auch im Buchhandel. Und dann freue ich mich total, wenn du dort dich inspirieren lässt, wenn du dort Fragen findest, die sehr in die Tiefe gehen und deren Antwort von dir, und das ist meine tiefste Überzeugung und mein Antreten mit diesem Buch, die entscheidende Schritte auf deinem Weg weiterbringen. Lass mich gern wissen, was du daraus mitnehmen kannst.